Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit Argentinien assoziieren wir allenfalls den Tango oder den Fußballstar Maradona. Vielleicht denken wir auch an den großen Schriftsteller Jorge Luis Borges. Weniger bekannt ist, dass in Argentinien, einem klassischen Einwanderungsland, sich viele Schriftsteller mit dem Thema Einwanderung beschäftigen. Ein Thema, das auch für die Schweiz immer aktueller wird. Zu diesen Schriftstellern gehören der 72-jährige Antonio Dalmasetto und der 35-jährige Ariel Magnus. Ina Bösch hat die beiden in der Einwandererstadt Buenos Aires getroffen.
In Buenos Aires pilgern jeweils Scharen von hauptsächlich einheimischen Touristen ins ehemalige Hafenviertel La Boca. Dort, so heißt es, sei der Tango geboren worden, vermutlich eine Mischung aus kreolischen, afrikanischen und spanischen Elementen. Und dort im Hafenviertel führen jeweils am Sonntagmorgen einige Schauspieler anhand von Sketches sowie mit Geige, Bandoneon und Saxophon durch die Einwanderungsgeschichte von Argentinien. Es waren hauptsächlich Spanier und Italiener, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verließen, um sich jenseits des Atlantiks eine neue Existenz aufzubauen. Nach wie vor fühlen sich viele Argentinier der europäischen Tradition verpflichtet. Und nicht von ungefähr war die argentinische Literatur lange Zeit stark nach Europa ausgerichtet. Denken wir beispielsweise an Julio Cortázar, der fast sein ganzes Leben in Paris verbracht hat. Das gilt aber auch für Autoren italienischer Herkunft. Unter den Schriftstellern ist Antonio Dalmasetto einer der bekanntesten Tanos, wie man die Einwanderer aus Italien nennt. Er stammt aus Intra am Lago Maggiore und kam 1950 als 12-jähriger Junge mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Buenos Aires. Am Hafen empfing sie der Vater, der ein Jahr zuvor ausgewandert war. Er musste hinter einem Gitter warten, daran erinnert sich Dalmasetto genau. Unvergesslich auch die Tomaten auf einem Gemüsewagen. An ihre Farbe, an das leuchtende Rot, an jenem grauen Morgen seiner Ankunft in Buenos Aires wird er sich immer erinnern.
La imagen fuerte que tengo de ese amanecer, de esa mañana, saliendo del puerto y cruzando hacia los trenes, fue un carro de tomates. Rojo bajo el sol fue mi primera impresión, no me lo olvidé nunca más, porque era un rojo violento en una mañana gris.
Das Bild der Tomaten steht für die alte Heimat von Masetto, für Italien. Es steht aber auch für die neue Heimat, für Argentinien. Zwischen diesen beiden Polen wird sich Dalmasetto als Schriftsteller zeitlebens bewegen. Anfangs wird er vor allem Bücher schreiben, die in seiner neuen Heimat spielen, vorwiegend sozialkritische Krimis. Später sind es Romane über seine alte Heimat. Von der alten Heimat kommt man in Argentinien nicht so schnell los. Das erfuhr Antonio Dalmasetto schnell bei der Begegnung mit neuen Bekannten. So fiel ihm auf, dass er, sobald er eine neue Bekanntschaft schloss, als erstes nach seinem Nachnamen gefragt wurde. Man wollte wissen, woher das Gegenüber stammt.
Cuando uno conocía a una persona y le preguntaba cómo te llamas o se presentaba, a uno le interesaba saber el nombre, el apellido. Pero ¿por qué quería saber el apellido? Después me di cuenta. Porque quería saber de qué origen era. Si era español, si era francés, si era alemán, si era ruso, si era turco, si era árabe.
Die Herkunft spielte damals eine wichtige Rolle und ist für die meisten Argentinier noch heute wichtig, sagt Antonio Dalmasetto. So erlebt er immer wieder, dass heute Enkel oder sogar Urenkel von italienischen Einwanderern stolz auf ihre Herkunft sind und das Land ihrer Väter auch besuchen wollen. Er selbst ging zum ersten Mal nach Italien zurück, als er schon über 50 Jahre alt war. Er wollte den Fluss sehen, das Haus, in dem er aufgewachsen war, und die Schule.
Había una cantidad de elementos que yo quería ver y que sabía que podían estar. Los ríos, la casa, obviamente, la escuela, en fin, ciertos lugares donde yo iba. Y todo eso seguía siendo mío, de alguna manera, de mi propiedad, hasta que me enfrenté con eso.
Dalmaceto fand bei seiner Rückkehr zwar all die für seine Biografie wichtigen Orte und Dinge wieder, doch es gelang ihm nicht, sich diese, samt der Erinnerung daran, wieder anzueignen. Dies gelang ihm erst, nachdem er tagelang durch die Straßen seiner Heimatstadt Intra gewandert war.
Caminaba de la mañana a la noche hasta agotarme. Yo supongo que tenía como una especie de fantasía de que de tanto pisar la tierra, finalmente lograra integrarme, ¿no?
Der 72-Jährige erzählt anschaulich, wie er wieder Kontakt zu seinem Herkunftsort fand, nämlich indem er unermüdlich seine Füße auf den Boden setzte. Dalmaceto hat zwei Romane über sein Herkunftsland geschrieben. In einem Buch erzählt eine gewisse Agatha über ihre Kindheit am Lago Maggiore, über den Faschismus der Vorkriegszeit und die deutsche Besetzung. Im anderen Buch fährt Agatha, soeben 80-jährig geworden, zu Besuch in ihre alte Heimat zurück und wird bitter enttäuscht. Antonio Dalmaceto hat die beiden Romane über Italien, wie gesagt, auffallend spät in seiner schriftstellerischen Laufbahn geschrieben. Auf die Gründe angesprochen, sagt er:
Hasta yo me pregunté, ¿por qué tardé tanto en tocar un tema tan cercano a mí, tan importante? Y no sé si encontré la respuesta, pero tal vez a veces me he dicho que el esfuerzo por integrarme justamente me llevó muchísimo tiempo.
Er habe das Thema alte Heimat und Migration möglicherweise erst zu spät aufgreifen können, weil er selbst lange gebraucht habe, um sich in Argentinien zu integrieren. Er habe lange gezögert, über das Fremde, in diesem Fall über Italien, zu schreiben, weil er selbst nicht als Fremder angeschaut werden wollte.
No quise escribir sobre lo otro, sobre lo extranjero, para no ser considerado extranjero, para que se me aceptara. Una vez que mis libros empezaron a funcionar y la gente los leyó y los aceptó y bueno, ya era uno más, entonces tal vez me dije, bueno, ahora puedo hablar de lo mío.
Erst als das Publikum und die Kritik ihn als Schriftsteller anerkannten und seine Bücher zu schätzen begannen, konnte er sich literarisch mit seiner Herkunft beschäftigen. Er führte lange Gespräche mit seiner Mutter über deren Leben in Italien und ihre Emigration nach Argentinien. Unschwer erkennt man in Agatha Dalmacetos Mutter. Doch Dalmaceto will die beiden Romane nicht als Autobiografie verstanden haben. Sowieso gäbe es nichts, was man als rein autobiografisch bezeichnen könne.
Nada es absolutamente autobiográfico. Tal vez lo autobiográfico esté en lo que transmite la historia en sí misma, en su conjunto. Pero no en la precisión de los detalles, porque de pronto uno se ve obligado a inventar para poder contar lo que quiere contar.
Sobald ein Schriftsteller beginne, Details zu beschreiben, betrete er das Terrain der Fiktion, ist Dalmaceto überzeugt. Grundlage für die vielen Details waren, wie gesagt, ausführliche Gespräche mit seiner Mutter. Es waren ausufernde Erzählungen, die weder chronologisch waren noch in einem perfekten Spanisch, Erinnerungen und Anekdoten, die er auf Tonband aufgezeichnet hat.
Cuando yo tuve el material grabado, de mi madre, que le dije, contame, y ella me contó confusamente, pegaba saltos de 20 años para atrás, para adelante, pero había un lenguaje que era el de ella, un castellano con palabras en italiano, y en fin, un lenguaje muy especial. Y en el momento de empezar a trabajar sobre ese material, me hice la pregunta, ¿qué hago?
Er fragte sich, wie er mit diesem Material umgehen solle. Insbesondere die Sprache seiner Mutter bereitete ihm einiges Kopfzerbrechen. Schließlich entschied er sich für einen neutralen Ton, denn er wollte weder zu sehr intervenieren, noch die Sprache der Mutter tel quel übernehmen.
Si dejaba el lenguaje original, me resultaba muy pobre. No podía decir todo lo que quería decir. Si ingresaba yo demasiado, se iba a notar la diferencia en exceso entre Agatha y ese otro personaje que estaba hablando. Por lo tanto, intenté, por todos los medios, encontrar un término medio, lo más neutro posible, donde no se notara que yo intervenía.
Dem Leser, der Leserin fällt bei der Lektüre der beiden Agatha-Romane dieser neutrale Ton sofort auf. Die Zurückhaltung zeigt sich in einer ganz einfachen Sprache. Einfach ist auch der Aufbau, nämlich chronologisch, einfach auch die Perspektive. Dieser geradlinige Stil ist nicht ohne Reiz, wie der folgende Ausschnitt aus dem Roman »Als wär's ein fremdes Land« zeigt. Die 80-jährige Agatha hat sich zum Besuch ihrer Heimat entschieden. Nun bereitet sie sich mit Hilfe ihrer Enkelin Silvia auf die Reise vor. Es liest Jörg Schröder.
In diesen Tagen, bis zur Abreise war es noch eine Woche, ging Agatha etwas durch den Kopf, das sie zunehmend beschäftigte. Nach eingehender Überlegung rief sie ihre Enkelin Silvia und sagte zu ihr, »Du musst mir einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, einen Plan zu zeichnen.« »Ein Plan? Wovon?« »Von Tarni.« »Wozu?« Nach dem Mittagessen gingen sie in die Garage, wo ein großer Tisch stand und genügend Licht war. Silvia breitete ein Zeichenblatt aus und befestigte es mit 4 Reißzwecken. »Wo sollen wir anfangen?« fragte sie. Agatha dachte kurz nach und begann dann mit der Beschreibung. Das Dorf liegt an einem See. Auf beiden Seiten des Dorfes sind Flüsse, die in den See münden. Silvia zog ein paar Linien. So? Größer, sagte Agatha, sonst hat nicht alles Platz. Silvia radierte und begann wieder zu zeichnen, diesmal unter Ausnutzung des gesamten Blattes. Diese Linie ist das Seeufer, erklärte sie. Das hier sind die Flüsse und dieses Quadrat ist das Dorf. Gut so? Nicht zu groß, sagte Agatha. Mein Haus liegt außerhalb des Dorfs. Dafür ist sonst kein Platz. Silvia radierte wieder. Mit dem dritten Versuch war Agatha zufrieden. Sie machten weiter mit den Brücken, dem Hafen am See, dem Dorfplatz, dem Marktplatz, den Kirchen, der Schule, den Fabriken, dem Rathaus, der Post, dem Friedhof, dem Kino. Hier beginnt eine breite Straße, die ansteigt und an meinem Haus vorbeiführt. Wo liegt das Haus? Agatha legte einen Finger auf das Papier und glitt langsam darüber, während sie vor sich hin murmelte und die Entfernung schätzte. Ungefähr hier. Silvia zeichnete ein Rechteck. Gut, sagte Agatha. Neben dem Haus liegt das Grundstück und am Ende des Grundstücks steht der Walnussbaum. Je weiter sie kam, desto mehr fiel ihr ein und die Anweisungen wurden genauer. Sie hatte die Notwendigkeit verspürt, einen genauen Plan von Tarni zu erstellen und so viel wie möglich darauf festzuhalten. Eine Mauer, einen Baum, ein Grundstück, einen Felsen, die Kurve einer bestimmten Straße, einen Pfad, einen Zaun. Jetzt, während sie Anweisungen gab, kam es ihr so vor, als würde der Plan niemals fertig werden. Sie entsann sich sämtliche Einzelheiten. Geländeunebenheiten, Büsche, knorrige Äste, Risse an den Hauswänden, Nester in den Zweigen. Danach kamen die Geschichten und Erlebnisse. Hier ist dies passiert, dort jenes. Eine Begegnung, eine Gefahr, ein vorbeifliegender Vogel, ein Gewitter. Dinge, die ihr die Gewohnheit oder die Überraschung irgendwann ins Gedächtnis gebrannt hatten und die jetzt bei dieser Rekonstruktion unerwartet und klar zutage traten, als hätten sie es gestern stattgefunden.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman »Als wär's ein fremdes Land« des argentinischen Schriftstellers Antonio Dalmassetto in der Sendung Reflexe auf DRS2. Ganz anders liest sich ein Roman, der sich ebenfalls ums Thema Einwanderung dreht und von einem jungen argentinischen Autor stammt, vom 35-jährigen Ariel Magnus. Während Dalmassetto die Einwanderung selbst erlebt hat, gehört Ariel Magnus zur dritten Einwanderergeneration. Seine Großeltern väterlicher und mütterlicherseits stammen aus Deutschland und waren jüdische Einwanderer. In Buenos Aires leben sehr viele Juden. Viele von ihnen kamen an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert aus osteuropäischen Ländern nach Argentinien und brachten den Klezmer mit, woran uns die Schauspieler und Musiker vom Hafenviertel La Boca erinnern. In Belgrano, einem Nobelviertel von Buenos Aires, leben viele Juden, unter anderem auch Ariel Magnus. Er arbeitet als Journalist und Übersetzer von deutschen Büchern und hat etliche Romane publiziert. Im Gegensatz zu seinem doppelt so alten Kollegen Dalmassetto schaut er jedoch nicht zurück, befasst sich nicht mit der Herkunft, sondern er schaut um sich und befasst sich mit der Gegenwart. In seiner Nachbarschaft leben nämlich nicht nur vorwiegend Juden, dort leben seit geraumer Zeit auch Einwanderer der sogenannten neuen Migration, die Ende des letzten Anfang dieses Jahrtausends einsetzte. Es sind unter anderem Chinesen. Über sie hat Ariel Magnus einen witzigen Roman geschrieben mit dem Titel »Ein Chinese auf dem Fahrrad«. Ariel Magnus führt mich zum Chinesenviertel von Buenos Aires, das gleich hinter dem Bahnhof Belgrano liegt. Das Chinesenviertel von Buenos Aires besteht vor allem aus Restaurants und kleinen Geschäften, wo neben Haushaltsgegenständen viele kleine nutzlose Dinge angeboten werden, wie Körbchen, Schächtelchen, Windrädchen, Deckelchen oder nickende Katzen aus Plastik. Was ist an diesem Viertel so aufregend, dass es die Kulisse zu seinem Roman gab, wollte ich von Ariel Magnus wissen.
Ich lebte in Deutschland von 1999 bis 2005 und jedes Mal, wenn ich zurückkam, sah ich ein neues chinesisches Minimarkt. Und die chinesische Welt hat mich immer interessiert. Und da habe ich mir gedacht, als ich zurückkam, ich schreibe so ein Buch über chinesische Einwanderer als Chronik, so Reportage. Und die Verlage haben sich wiederum nicht interessiert dafür. Aber ich hatte schon angefangen, manche chinesische Geschichten zu verfolgen. Zum Beispiel die Geschichte von diesem Chinesen, der beschuldigt wurde, mehrere Möbelhäuser in Brand gesteckt zu haben. Ich habe die Geschichte verfolgt. Ich habe mit seinem Anwalt gesprochen. Ich war bei der Verhörung, bei dem Prozess. Und als ich rauskam, ich wusste schon, dass ich keine Reportage schreiben könnte, weil niemand interessiert sich dafür, und ich ging pinkeln. Und als ich da war, habe ich mir gedacht, was passiert, wenn der Typ jetzt kommt und mich entführt zum chinesischen Viertel, damit, ich weiß nicht, um etwas zu verlangen. Und dort endet die Realität und beginnt die Fiktion. Also das Buch beginnt gerade da, wo der Typ, der Argentinier, der dann entführt wird, der nicht ich bin, aber in Argentinien doch. Also ich habe die Möglichkeit verpasst, über die Chinesen wirklich zu recherchieren und etwas zu wissen, und habe mir als Rache alles selbst erdacht, sozusagen.
Magnus kam also vom Sachbuch zum Roman. Der Roman »Ein Chinese auf dem Fahrrad« erzählt von einem Chinesen, der als Brandstifter gilt, am Tag seiner Verurteilung den Computerfreak Ramiro als Geisel nimmt und ihn ins Chinesenviertel von Buenos Aires entführt. Mit der Zeit freunden sich der chinesische Geiselnehmer und die argentinische Geisel an und es kommt zu vielen komischen Begegnungen und Missverständnissen zwischen Chinesen und Argentiniern. Der Roman ist soeben auf Deutsch erschienen, er wird aber auch auf Hebräisch und Rumänisch übersetzt, was Ariel Magnus erstaunt. Doch er hat eine Erklärung dafür.
Weil wir irgendwie doch die Chinesen als eine Fiktion sehen wollen, glaube ich, als das anderes schlechthin. Egal, ob diese Fiktion wirklich die Realität trifft oder nicht, es ist wirklich ein Ort der Imagination. Und so wollen wir auch, ich glaube, die Westler, dass es irgendwie bleibt. Und deswegen funktioniert es besser, wenn man über die real existierende Chinesin in Buenos Aires in einer Fiktion spricht, als vielleicht in einer Reportage voll mit Nummern. Also dann fühlt man sich nicht so nah wie bei einer Fiktion.
Ariel Magnus interessiert also der Chinese als Projektionsfläche. Magnus macht sich über alles und alle lustig. Über Juden, Chinesen, Argentinier, Westler, aber nicht über Frauen. Sein Humor ist bitterböse und er ist weit davon entfernt, politisch korrekt zu sein.
Ich habe was gegen Political Correctness. Ich glaube, das macht uns nicht bessere Menschen, sondern das verdeckt Spannungen und das kann nur schlimmer werden. Ich glaube an Respekt, natürlich, aber ehrliches Respekt. Und wenn Differenzen da sind, die müssen zur Sprache kommen. Und wir sind wirklich verschieden, vor allem Chinesen und Argentinier. Im Endeffekt habe ich über Argentinien mehr geschrieben als über Chinesen. Es ist mehr über diese Spannung zwischen das eine und das andere und polarisiert. Also ich polarisiere es ziemlich viel und es ist besser, um zu denken. Bernhard, glaube ich, hat das gesagt, dass um richtig zu denken, muss man wirklich alles polarisieren und größer machen, damit man es besser sieht. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen gemacht.
Der Autor will also zuspitzen, nicht nur einseitig, sondern sowohl in Bezug auf Argentinier als auch auf Chinesen. Als Leserin weiß man nie so genau, was ernst gemeint ist und was nicht. Nun wird ja Humor je nach kultureller Herkunft und sozialer Schicht unterschiedlich verstanden. Für die einen Leser mag die von Magnus konsequent durchgehaltene Verwechslung von L und R zu plump sein. Für die anderen die direkte Benennung von Sex und Ausscheidungen zu drastisch. Für Dritte die Anleihen aus der Welt der Fantasy zu skurril. Ich fragte ihn, ob er nicht befürchte, missverstanden zu werden.
Ich habe Angst, dass es missverstanden wird von Chinesen selbst. Obgleich ich habe so eine Facebook-Fangemeinde, die von einer Japanerin gegründet wurde, die zu mir geschrieben hat. Also da bin ich überrascht, weil sie hat gemeint, du hast das Gefühl, wie man sich als Chinesen hier in Argentinien fühlt, hast du das getroffen. Und das hat mir eine Japanerin gesagt. Und das war gut. Dass das Buch übersetzt wird überhaupt, heißt es, dass es nicht missverstanden wurde, würde ich sagen. Dass es danach doch missverstanden sein könnte, ist eine Gefahr, dass ich gerne, ich gehe Gefahren gern ein. Also ich glaube, Literatur muss Gefahren in Kraft nehmen oder sich stellen. Also ohne Gefahr gibt es keine Literatur, keine, zumindest für mich, gute, lesbare Literatur.
Magnus geht mit seiner Komik viele Risiken ein. Dazu gehören auch die Wortspiele, zu denen er ein besonderes Verhältnis hat.
Es ist so, dass ich kann nicht denken, ohne das, was ich denke, zum Absurden zu führen, also zu seiner inneren Absurdität. Und mein riesiges Problem ist, dass ich kann nicht schreiben, ohne Wortspiele zu machen. Die mache ich die ganze Zeit. Und ich hab so viele Therapien unternommen, um das mir zu entwöhnen, aber es geht nicht. Und auf Deutsch ist es noch schlimmer. Ich schreibe zu nahe an den Wörtern. Und dann muss ich immer wieder Wortspielen. Und ich kann einen Charakter töten, um ein Wortspiel zu machen. Ich kann einen Mann mit einem Elefanten heiraten lassen, damit ich ein Wortspiel machen kann.
Nicht Wortspiele, sondern die Zeichensprache war der Anlass für ein Kapitel, in dem Ariel Magnus beschreibt, wie ein Chinese in einer Bäckerei 6 Croissants, auf Spanisch Medialunas, kaufen wollte und mit 10 wieder rauskam.
Ich weiß, wie die Chinesen mit den Fingern die Nummer machen. Das habe ich in China gelernt. Und die sehen ganz anders hier aus. Also was die für acht nehmen, ist für uns ein Kaffee. Und ich glaube, nur mit dieser Idee habe ich das den ganzen Kapitel geschrieben.
Hören wir nun eine Kostprobe aus dem Roman, in der es um eben diese kulturellen Missverständnisse geht. Es liest Jörg Schröder.
Ein Chinese kommt in eine Bäckerei, zeigt auf die Medialunas und verlangt per Handzeichen, da er kein Spanisch spricht, er ist ja erst seit ein paar Monaten im Land, ein halbes Dutzend. Verblüfft und verdrossen von dieser, seiner Meinung nach, ungewöhnlichen Bitte, schließlich ist die Stadt doch voller Telefonzellen, Callshops und Mobiltelefon, hält ihm der Bäcker sein Telefon hin. Aber bitte kurz, grummelt er. Der Chinese, der tatsächlich gerade einen Anruf zu erledigen hat, nimmt verblüfft und verlegen das, seiner Meinung nach, ungewöhnliche Angebot an in dieser Stadt, wo man seinem ersten Eindruck nach einen Furz fahren lässt und schon ist da ein Callshop, aber man die Hosen schon voll hat, bevor man ein öffentliches Klo findet. Während er die Nummer wählt, bedankt sich der Chinese freundlich mit einem Lächeln und einer liberalen Geste. Er verlangt 7 Medialunas. Und was jetzt? Raunzt ihn der Bäcker an und imitiert die Handbewegung des Chinesen, die er unter anderen Umständen dafür verwenden würde, auf Geld oder Essen anzuspielen, seinen Nächsten als feigen Hund zu beschimpfen oder darauf hinzuweisen, dass die Bude voll ist, deren ursprüngliche Bedeutung er aber schon in der Wiege gelernt hat, als seine Mutter ihn auf sein Weinen hin, dass er schon bis hierhin stand, anbrüllte, Kekazo, er eigentlich wolle. Ja, 7, scheint sein problematischer Kunde zu stammeln, natürlich wortlos. Der Bäcker hebt die Hand in einer schon bedrohlichen Geste noch höher, und der Chinese, der plötzlich fürchtet, das Problem liege in der gewünschten Menge, vielleicht ist die 7 ja eine Unglückszahl, er hatte wirklich noch keine Zeit, den Aberglauben des Landes zu studieren, der freilich genauso wichtig ist, wie die Schimpfwörter zu erkennen oder zu wissen, dass man das Trinkgeld auf dem Tisch liegen lässt, verlangt 8 Medialunas. Der Bäcker weicht bleich vor Schreck zurück. Auf seiner überstürzten Flucht aus einem halben Schritt stößt er hinten an die Auslage. Um ein Haar wird der Boden zu einem Meer aus Brot und Gebäck. »Nimm alles mit!« Er hebt die Hände. »Nimm alles mit, aber bring mich nicht um.«
Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman »Ein Chinese auf dem Fahrrad« von Ariel Magnus. Der Erfolg dieses Romans bei jungen Argentiniern überrascht ebenso wenig wie der Erfolg von Dalmassettos Italien-Roman bei der älteren Generation. Beide Bücher sind eine angemessene literarische Auseinandersetzung mit dem Dauerbrenner Einwanderung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.